Moin, liebe Studis. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge zu Kapitel 6. Diesmal geht es um Lemma 6.8, also um die Eulersche Phi-Funktion. Und ich wiederhole nochmal kurz die Notation, die wir hier verwenden. Wir verwenden das Phi von der Eulerschen Phi-Funktion. Phi von n zählt, wie viele der Zahlen 1 bis n teilerfremd sind zu n. Und dann brauche ich noch Notation für die Menge der teilerfremden Zahlen von 1 zu n. Da nehme ich tf in runden Klammern n. Wenn ich also jetzt im Folgenden Phi sage, meine ich immer die Eulersche Phi-Funktion und die schreibe ich von links. Das hat wieder historische Gründe, so wie oft bei der Zahlentheorie. Und wenn ich tf von irgendwas sage, dann meine ich immer diese Menge der teilerfremden Zahlen. Nur damit es da keine Verwirrung gibt, denn wenn ich jetzt gleich lese dann, oder erzähle, dann erzähle ich das immer die ganze Zeit und erkläre nicht jedes Mal die Begriffe nochmal mit. In Lemma 6.8 zeigen wir, dass wenn wir zwei teilerfremde natürliche Zahlen haben, a und b, dass dann Folgendes gilt. Phi von in Klammern a mal b ist das gleiche wie Phi von a mal Phi von b. Diese Eigenschaft nennt man, oder Abbildungen aus den natürlichen Zahlen in die komplexen Zahlen häufig, nennt man zahlentheoretische Funktionen, genau dann, wenn die das erfüllen. Wenn man also eine Verträglichkeit mit der Multiplikation hat, in dem Moment, wo die Faktoren teilerfremd sind. Falls Sie das interessant finden, verweise ich wieder auf die Vorlesung Zahlentheorie. Da machen wir nämlich noch mehr davon. Okay, um das zu zeigen, betrachten wir eine Menge und zählen die auf zwei unterschiedliche Arten. Die Menge heißt E und die besteht aus Pärchen xy, wobei x und y natürliche Zahlen sind. X ist kleiner gleich a, y ist kleiner gleich b und wir gucken uns die beiden Komponenten an und wir wollen gern, dass die erste nicht teilerfremd zu a ist oder dass die zweite nicht teilerfremd zu b ist. Darf auch beides erfüllt sein. Und ich mache gleich mal Beispiele. Dann können wir zählen, wie viele Elemente in E sind. Und dann war der Witz, dass wir uns noch eine weitere Menge definieren, t, und dass wir dann injektive Abbildungen einmal von E nach t und einmal von t nach E definieren, um zu zeigen, dass E und t gleich viele Elemente haben. Und daraus folgte dann die Aussage vom Lemma. Hier ist mein Beispiel. A gleich 10 und B gleich 27. So, die sind teilerfremd. Das sieht man spätestens dann, wenn man sich der Primfaktorzerlegung hinschreibt. Das heißt, das Lemma ist anwendbar und wir können jetzt einmal die Idee von dem Lemma durchixen. Erstmal möchte ich Beispiele oder Unbeispiele für Elemente aus der Menge E sagen. In E liegen jetzt ja Pärchen xy, wo x kleiner gleich 10 ist, y kleiner gleich 27 und x soll teilerfremd zu 10 sein oder y soll teilerfremd zu 27 sein. Das Tupel 2, 3 liegt da zum Beispiel drin, denn die Zahlen sind klein genug und 2 ist nicht teilerfremd zu 10 und 3 ist nicht teilerfremd zu 27. Das heißt, das ist so ein Beispiel, wo man sogar in beiden Komponenten nicht teilerfremd ist und das ist hier ausdrücklich erlaubt. Dieses Oder ist ein einschließendes Oder. Nächstes Tupel 2,5. 2 ist nicht teilerfremd zu 10 und das reicht. Und die Zahlen sind klein genug. Nächstes Tupel 3,3. Auch wieder, die Zahlen sind klein genug und die zweite Komponente 3 ist nicht teilerfremd zu 27, deswegen funktioniert das. Jetzt kommt noch ein Unbeispiel. Das Tupel 3,4 liegt nicht in der Menge E, denn die Zahlen sind zwar klein genug, aber 3 ist teilerfremd zu 10 und 4 ist teilerfremd zu 27, also haben wir hier zweimal Teilerfremdheit und das ist nicht erlaubt. Also, erlaubt schon, aber nicht für diese Menge. Jetzt kommt T. Groß T ist die Menge der Zahlen 1 bis 270, a mal b, aber ohne die Menge tf von 270. Das heißt, dass wir aus der Menge 1 bis 270 all die Zahlen rausgreifen, die nicht teilerfremd zu 270 sind. So. Und warum? Das sehen wir gleich. Wir definieren nämlich jetzt Abbildungen. Alpha geht von t nach e. Und ich mache das jetzt nur an Beispielen. Ich bleibe bei den konkreten Zahlen und ich bilde konkrete Elemente ab, damit Sie sehen, wie die Abbildungsvorschrift funktioniert. Die erste Zahl, die ich mir hernehmen möchte, ist die 50. 50 liegt in T, denn die Zahl liegt im richtigen Bereich und sie ist nicht teilerfremd zu 270. So, dann hat die Vorlesung gesagt, wir schnappen uns eine Primzahl, die 50 und 270 teilt. Na, da kann ich mir zum Beispiel die 5 nehmen. 5 teilt 50 und 10, das heißt 5 ist nicht teilerfremd zu 10, das ist A. Ich hätte auch die Zahl 2 nehmen können, denn 50 ist ja auch durch 2 teilbar. Das heißt, die Primzahl 2 wäre auch gegangen, aber ich wäre aufs gleiche Bild gekommen und wir sehen auch gleich warum. Also nochmal, 5 ist nicht teilerfremd zu 10. Jetzt suche ich mir so ein Element TA aus der Menge 1 bis A, also 1 bis 10. Was da kongruent zu ist zu diesem T? Naja, und 50 ist kongruent zu 0, also zu 10, Modulo 10. Das heißt, in der Menge 1 bis 10 ist das der einzige Rest, den ich nehmen kann, der dazu kongruent ist. Das heißt, TA ist 10. Jetzt gucke ich mir TB an. Das heißt, ich suche in der Menge 1 bis 27 etwas, was kongruent zu 50 ist, zu unserem T. Da sehe ich die Zahl 23, also ist TB 23. Und wir sehen, dass wir in beiden Fällen nur genau eine Möglichkeit hatten, in der Menge 1 bis A bzw. 1 bis B etwas zu finden, was dazu kongruent ist. Deswegen wird daraus überhaupt eine Abbildung. Denn wenn ich mir da was aussuchen könnte, dann könnte ich ja kein klares Bild definieren. Jetzt habe ich also meine beiden Einträge, 10 und 23. Das heißt, die Abbildungsvorschrift, die wir in der Vorlesung besprochen haben, sagt jetzt, Alpha von 50 ist das Tupel 10,23. Und das liegt auch wirklich in E, weil ja die erste Komponente 10 nicht teilerfremd zu 10 ist. Noch ein Beispiel. Diesmal nehme ich T gleich 33. Das ist nicht teilerfremd zu 270. Liegt auch wieder in der richtigen Menge, also in Groß T. Und diesmal schnappe ich mir die Primzahl 3. Die teilt nämlich 33 und 270. Und ist halt 27. Das heißt, diesmal kümmere ich mich nicht um A, sondern um B sozusagen. Und wieder suche ich jetzt in der Menge 1 bis A bzw. 1 bis B etwas, was dazu kongruent ist. Und jetzt gucke ich mal im Bereich 1 bis A, also 1 bis 10, da finde ich kongruent zur 33 die 3. Das heißt, TA ist 3. In der Menge 1 bis B, also 1 bis 27, finde ich kongruent zur 33 die 6. Also sind meine beiden Einträge für das Tupel 3 und 6. Also habe ich Alpha von 33 gleich 3,6. Und wir prüfen nochmal nach, ob wir auch wirklich in E gelandet sind. Ja, denn die zweite Komponente 6 ist nicht teilerfremd zu 27. Und die Zahlen sind auch im richtigen Bereich. Sie sehen also jetzt, was die Abbildung macht. Einerseits garantiert sie, dass die beiden Einträge im Tupel die richtige Größe haben, weil wir ja Vertreter in diesen Mengen 1 bis A bzw. 1 bis B suchen. Und dadurch, dass wir vorher schon gesehen haben, dass wir mindestens einmal nicht teilerfremd sind, wissen wir auch, dass mindestens eine der Zahlen in dem Tupel diese Nicht-Teilerfremdheitseigenschaft erfüllt. So funktioniert diese Abbildung. Jetzt kommt die andere, die von E nach T. Die heißt Beta und ich beginne mit dem Tupel 2,5. 2,5 hatten wir vorhin als Beispiel, liegt in E. Wie komme ich da jetzt auf mein Bild in T? Naja, mit dem Satz von Chin Chu Shao. Ich weiß, dass es eine ganze Zahl gibt, x, mit der Eigenschaft, x ist kongruent zu 2 mod 10 und x ist kongruent zu 5 mod 27. Denn nach Voraussetzung sind ja A und B, also hier 10 und 27, teilerfremd. Das heißt, ich kann den Satz anwenden. Und die beiden Leute, zu denen ich kongruent sein will, werden aus dem Tupel vorgegeben. Jetzt muss ich dafür noch eine Lösung finden und ich sehe die Lösung 32. 32 ist kongruent zu 2 mod 10 und kongruent zu 5 mod 27. Okay, und 32 liegt auch wirklich in der Menge T, denn ich bin im richtigen Zahlbereich und ich bin nicht teilerfremd zu 270. Also definiere ich Beta von 2,5 als 32. Da gehört jetzt ein bisschen Theorie zu, sich zu überlegen, dass es nur eine Möglichkeit gibt, so eine Zahl im richtigen Bereich zu finden. Wenn wir noch eine finden könnten, dann würde die nicht in T liegen, sondern die wäre größer. Und dann würden wir halt durch Reduktion in der Menge T landen, indem wir da wieder was suchen, was dazu kongruent ist. In der Vorlesung habe ich das auch so erklärt, aber diesen Schritt konnte ich hier weglassen, weil die Lösung 32, die ich gefunden habe, automatisch schon in der Menge T lag. Mal angenommen, ich hätte jetzt ein bisschen ungeschickt gerechnet und hätte das nicht gesehen oder ich wäre zum Beispiel in den negativen Zahlen gelandet, weil ich da schneller drauf gekommen wäre, dann hätte ich diesen Zwischenschritt nochmal machen müssen, wo ich nicht die Zahl selber nehme, sondern wo ich in der Menge 1 bis 270 etwas dazu Kongruentes finde. Dass das geht, habe ich in der Vorlesung besprochen, in diesem Beispiel brauchte ich das nicht. Jetzt machen wir noch ein zweites Beispiel, nämlich das Tupel 3,3. Da haben wir vorhin gesehen, dass das in E liegt. Und ich fange wieder genauso an wie vorher. Ich schreibe die beiden Kongruenzen hin, x kongruent 3 mod 10 und x kongruent 3 mod 27. Und das ist jetzt total leicht, denn die Zahl 3 erfüllt das. Die erfüllt ja sogar, dass sie gleich 3 ist auf beiden Seiten. Und sie liegt in der richtigen Menge und ist nicht teilerfremd zu 270. Also kann ich hier wirklich durch Hingucken sagen, dass das Bild vom Tupel 3,3 die Zahl 3 sein soll. Okay, ich hoffe, dass das ein bisschen geholfen hat. So konnten Sie jetzt nochmal ganz konkret mitverfolgen, wie man die Bilder unter den Abbildungen Alpha und Beta wirklich bastelt und dass das wirklich alles so funktioniert, wie ich das erklärt habe. Die Theorie dahinter haben wir in der Vorlesung besprochen und welche Sätze eingegangen sind, aber so war das Ganze hoffentlich nochmal ein bisschen anschaulicher. Warum wir das machen, das haben wir ja in der Vorlesung schon besprochen, denn so haben wir jetzt eine Formel, wie man phi ausrechnen kann, wenn man ein Produkt hat aus Zahlen, die teilerfremd sind. Das heißt also, dass wenn wir jetzt irgendeine große Zahl gegeben haben und wenn wir davon den Wert der Eulerschen Phi-Funktion berechnen wollen, dass wir dann die Zahl einfach nur in ihre Primfaktoren zerlegen müssen, dann schreiben wir das so als Primzahlpotenzen, sodass man da wirklich Produkte von paarweise teilerfremden Primzahlpotenzen stehen hat. Dann kann man phi da reinziehen und dann muss man nur noch für die Primzahlpotenzen sich überlegen, was die Phi-Funktion da macht. Haben wir in der Vorlesung schon drüber gesprochen und genau da steigen wir dann nächste Woche ein, um weiterzumachen. Ja, ich hoffe, das war hilfreich. Und dann sage ich mal bis zur nächsten Folge.